Eine ganz besondere Situation, wenn man nach vorne tritt. Ja, ich möchte von dieser Stelle aus nochmal sehr freundlich grüßen. Es ist einfach schön bei euch. Meine Frau wird jetzt den Text lesen.
Ich lese aus Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen, um vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weiter vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
Bevor ich auf diesen Text eingehe, möchte ich ein paar persönliche Worte sagen. Kümmert sich Jesus um uns? Kümmert sich Gott um uns? Wir haben vor der Verkündigung hier jetzt ein Anbetungslied gesungen. Und das habe ich aus ganzem Herzen mitgesungen. Ich meine das so, Gott weiß es. Und ich möchte jetzt trotzdem einfach auch einmal ein klein bisschen eine andere Seite zeigen. Ich denke, dass ich das hier unter uns so darf. Ihr kennt das sowieso alle auch. Kümmert sich Gott um uns? Ja, aus tiefstem Herzen und im Glauben sage ich ja, das tut er, das tut er. Also er ist ans Kreuz gegangen, also unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Gott kommt aus dem Himmel auf die Erde, lässt sich schuldlos kreuzigen und geht für mich in die Hölle. Unvorstellbar. Ja, Gott kümmert sich. Ich sage das wirklich aus meinem Glauben, aber es gibt noch mehr in mir. Es gibt noch mehr. Da habe ich manchmal den Eindruck, wie damals im Sommer, als ich Teenager war und in der Badeanstalt war, da kam der große Held, 3 Jahre älter als ich, der Nachbarsjunge, auf mich zugeschwommen und lacht mich an, und ich freue mich, dass er zu mir kommt, packt mich und drückt mich unter Wasser. Der hat sich um mich gekümmert. Kümmert sich Gott um uns? Manchmal fühle ich mich so, als ob Gott mich unter Wasser drückt und nur mal so kurz wieder hochlässt, damit ich wieder Luft kriege, und dann geht's weiter. Und es nützt nichts, dass ich da dann all mein gutes, biblisches, theologisches und sonstiges Wissen dagegen stelle. Die Gefühle machen nicht mit. Ich fühle mich aber so. Ich fühle mich aber so, als ob mich Gott unter Wasser drückt. Ich fühle mich so. Gott kümmert sich um mich, aber er drückt mich runter. Und dann nützt es auch nichts, dass ich sage: Ja, dadurch soll ich bestimmt Zeuge sein und lernen und was weiß ich. Herr, dass ich dein Zeuge sein will, das habe ich dir bei meiner Blindheit gesagt und das hast du in Anspruch genommen. Aber wozu dieser Schwindel? Seit 6 Jahren habe ich einen Schwindel. Nicht, wenn ich sitze oder liege, aber wenn ich hier stehe, dann fühle ich mich so ganz langsam wie so ein großes Schilfrohr im Wind. Schwanke. Ich kann mich ja an meinem Pronto festhalten, ja. Nützt nicht wirklich was. Muss das auch noch sein? Ja, muss das wirklich auch noch sein? Herr, ich spreche mit dir. Und dann habe ich Gott gefragt. Und er hat mir geantwortet, vertrau mir doch. Ja, worauf soll ich denn vertrauen? Was sagst du mir denn? Ja, auf mich sollst du vertrauen. Ja, was denn? Ja, auf mich. Das hast du schon gesagt. Aber du nicht verstanden. Und dann habe ich mich erinnert, dass mir viele, viele, viele Geschwister gesagt haben, Raimund, du hast deine Blindheit viel zu schnell angenommen. Da hättest du mit Gott drüber reden müssen, da hättest du ihm sagen müssen, heile mich doch. Okay, ich habe es verstanden. Dann sage ich das aber diesmal. Das will ich nicht. Und dann habe ich Gott 2,5 Jahre jeden Tag 10-mal gesagt, das will ich nicht. Ernsthaft. Ich habe ihn aber in die Augen geguckt. 2,5 Jahre 10-mal ist ungefähr 10.000 Mal. Ja, das lasse ich mir nicht nochmal sagen, dass ich Gott das nicht sage. Ich habe ihm das gesagt, das will ich nicht. Und nach einiger Zeit habe ich gedacht, das hört er ja gar nicht mehr, der hört mir gar nicht mehr zu. Und er antwortet auch nicht, was da in mir läuft, in meinem Kopf, da läuft doch eine Platte ab. Das ist doch gar nicht Gott. Vertrau mir doch. Ja, das hast du schon gesagt. Und wieder, das will ich nicht. Und nach gut 2 Jahren habe ich gedacht, Gott spricht doch überhaupt nicht mehr mit mir. Das ist doch eine Platte in meinem Kopf. Und dann hat Gott gesagt, Moment einmal, Raimund. Wenn du mir 10.000 Mal sagst, das will ich nicht, dann sage ich dir 10.000 Mal, vertrau mir doch. Da habe ich geschluckt. Gott, das müsst ihr euch mal einen kleinen Moment lang runtergehen lassen. Da musste ich mich erst mal hinsetzen und sagen, Moment. Was hat er gerade gesagt? Gott hat mir 10.000 Mal geantwortet. Habt ihr das gehört? Wow, welch ist es immer noch nicht. Schwindel ist immer noch da. Aber Gott hat mir 10.000 Mal geantwortet auf die immer selbe Aussage. Das hat mich dann doch erreicht. Da habe ich gedacht, naja, also da muss ja dann doch wohl was dran sein. Und dann habe ich versucht zu vertrauen. So im Kleinen. Das Große habe ich ja nie in Frage gestellt. Ich habe ja nie in Frage gestellt, dass er aus dem Himmel gekommen ist und für mich gestorben ist und für mich in die Hölle gegangen ist. Das habe ich nie in Frage gestellt. Aber so im Alltag, das habe ich in Frage gestellt. Das habe ich nicht mehr geglaubt. Da habe ich keinen guten Gott mehr gehabt. Natürlich hatte ich einen guten Gott im Kopf, aber in meinen Gefühlen hatte ich keinen guten Gott mehr. Das habe ich auch noch nie gepredigt. Das meine Frau weiß das. Aber das habe ich sonst noch keinem gesagt. Ich hatte keinen guten Gott mehr. Aber ich glaube, ihr versteht mich. Ich glaube, ihr versteht mich relativ gut. Nicht wir? Ja? Ich habe es gesehen. Ihr habt alle genickt. Ja. Und dann? Und was macht man dann? Ist das, was er am Kreuz und so getan hat, das war alles gut und das im Alltag ist doch nicht gut? Und dann kann man jetzt versuchen, wieder theologische Antworten drauf zu geben. Ich bin kein Theologe. Ich bin, also hier draußen, die Jacke, da bin ich Dozent, aber dort bin ich Prediger. Und will ich auch sein. Ich werde auch nicht mehr. Was Größeres bin ich nicht und was Größeres will ich auch gar nicht sein. Dazu hat Gott mich berufen. Und darum will ich jetzt auf diesen Text eingehen, den meine Frau gerade vorgelesen hat. Der kommt ja mehrfach in der Bibel vor und ich werde vielleicht das eine oder andere so ein bisschen aus den Paralleltexten einfließen lassen. Ihr kennt das sowieso alle. Da ist etwas ganz Großes passiert. Und die Jünger waren dabei. Ich schalte jetzt um. Genug von Raimund. Jetzt kommt Jesus. Um den es ja sowieso gehen muss. Bin ich laut genug? Bitte? Es muss jetzt um Jesus gehen. Die Jünger haben die Speisung der 5000 miterlebt und durften helfen. Sie waren integriert. Jesus hat das Brot gebrochen und die Jünger haben es verteilt. Sie waren dabei. Das hat schon ein bisschen Kraft gekostet, aber das war groß. Das war gut, das war schön. Ungefähr so wie hier jetzt bei uns hier, auf unserem Weekend von Glaube und Behinderung. Das war gut, das war groß, das war schön. Und wenn es gerade Kraft kostet, es ist trotzdem gut und schön. Sie waren dabei. Und dann sagt Jesus nicht husch, husch ins Körbchen, sondern husch, husch ins Boot. Auf, fahrt, 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 weg, 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 weg. Ihr wollt mich zum König machen? Das taugt gar nichts. Ihr müsst weg hier. Ihr müsst weg, fahrt. Und er geht auf den Berg und betet. Kümmert sich Jesus um seine Jünger? Ja. Denn er ist jetzt auf dem Berg und spricht mit seinem Vater. Was der himmlische Sohn und der himmlische Vater zu besprechen haben, das wissen wir nicht. Das wird uns auch nicht gesagt. Aber ich sage euch, ich glaube, dass Jesus über seine Jünger gesprochen hat. Und ich glaube, dass Vater und Sohn mitten in der Dunkelheit auf den See geschaut haben und gesagt haben, da rudern sie. Die haben Gegenwind. Die geben wieder mal alles und schaffen es doch nicht. Vater und Sohn gucken dich jetzt an und sagen, sie, er, gibt wieder mal alles und schafft es doch nicht. Kümmert sich Gott um uns? Er guckt auf der Erde und er guckt vom Himmel und guckt auf dich und sieht dich rudern, mitten im Gegenwind. Ich könnte jetzt einiges über Gegenwind sagen. Ich sag nur ein Beispiel über Gegenwind. Doch. Und zwar steht das Volk Israel am Meer und hinter ihm ist die ägyptische Großmacht mit Panzern und Kanonen und Gewehren. Damals waren das Schwerter und Streitwagen. Aber die waren genauso zum Totschlagen da wie heute die Gewehre. Das ist völlig egal. Das war alles zum Totschlagen da. Die Ägypter wollten sie totschlagen und Gott selber hatte sie an vors Meer geführt. Sie kommen nicht weiter. Und was kommt da? Gegenwind. Und dieser Gegenwind öffnet das Meer. Und sie können im Gegenwind durch das Meer gehen und die Ägypter ertrinken. Das passiert, wenn Gott Gegenwind gibt. Du hast jetzt vielleicht Gegenwind. Du hast vielleicht Gegenwind und musst, also da im Meer war keine Teerstraße, sondern da war so ein bisschen Schlammboden und da mussten sie durch. Aber dieser Schlammboden war gut, denn die Männer konnten und die Frauen konnten durchgehen, aber die Streitwagen konnten nicht durch. So, jetzt wechsle ich wieder zum Ausgangstext. Gegenwind. Und die rudern. Und Vater und Sohn gucken vom Berg. Und dann beschließen Vater und Sohn, dann beschließt Gott, da will ich helfen. Da werde ich helfen. Und Jesus, wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch, holt seinen ganz langen Schritt raus, seinen ganz langen Männerschritt und rennt den Berg runter und läuft übers Meer, über den See Genezareth. Und kommt zu seinen Jüngern. Schön, he? Wenn Jesus uns mitten im Gegenwind nachläuft und zu uns kommt. Ist doch schön, oder? Ja, nö, ist nicht schön. Da kommt ein Geist, denken sie. Da begegnet uns Jesus und wir denken, da kommt ein Geist. Höchste Gefahr. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Soll ich ins Wasser springen und runtertauchen? Soll ich mich im Boot verstecken? Ja, das ist nicht mehr zum Lachen, das ist zum Heulen. Wenn da ein Geist kommt. Geht uns das manchmal so, dass wir Jesus so missverstehen, ihn so verkennen, dass wir überhaupt nicht mehr begreifen, wer dort kommt? Mitten beim Rudern, im Gegenwind, muss da jetzt auch noch ein Geist kommen? Muss das auch noch sein? Anscheinend ja. Wo ist denn da jetzt Jesus? Wo ist denn da jetzt Gott? Kümmert er sich jetzt nicht darum? Doch er kümmert sich. Er kümmert sich. Jesus weiß genau, was passiert. Und er sagt zwei Worte. Er sagt, fürchtet euch nicht. Und er sagt, ich bin es. Ich bin es. Ich, Jesus, bin es. Und dieses, wenn man das auf Aramäisch hört oder wenn man das auf Hebräisch hört, dann klingt das genauso wie Yahweh. Dann klingt das genau wie der Name Gottes. Fürchtet euch nicht. Gott kommt zu euch. Ich bin's, Jesus. Der Sohn und der Vater. Und den Geist bringen wir auch noch mit. Aber den Heiligen Geist. Das ist unvorstellbar. Mitten im Gegenwind, sie rudern und rudern, sieht sie Gott. Mitten im Gegenwind, du ruderst und ruderst. Da sieht dich Gott und er kommt. Ja, er ist auch zu mir gekommen. Und ich habe gedacht, wer ist denn das jetzt hier bitte? Was soll denn das jetzt werden mit dem Schwindel? Und er sagt, Gott, fürchte dich nicht. Gott kommt zu dir, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und da kommt diese Situation, sie verstehen es. So ein ganz bisschen fangen sie an zu verstehen. Ganz haben sie es noch nicht, denn der Gegenwind ist ja immer noch da. Aber so ganz bisschen verstehen sie. Und einer war mal wieder schneller als alle anderen. Ob das besser war, ist was anderes, aber er war schneller. Und jetzt sagt er, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich komme. Moment einmal, lieber Petrus, Moment. Dann befiehl mir ist sprachlich gesehen ein Befehl. Petrus befiehlt Jesus, er soll ihm befehlen. Gut, ne? Der Petrus ist einfach klasse. Der hat keine großen Hemmungen. Jesus, ich befehle dir, dass du mir befehlen sollst. Auch nicht schlecht. Und Jesus hört zu. Und Jesus geht drauf ein. Jesus lässt sich in dem Moment von Petrus befehlen, dass er ihm befehlen soll. Und er sagt, ja, dann komm. Und dann steigt er über die Bordwand. Ja, Jesus hat es gesagt. Und er tut es. Ja, wir kennen alle die Geschichte. Dann wird gesagt, ja, aber er schaut nicht auf Jesus, er schaut auf die Wellen und er hätte auf Jesus schauen müssen. Ja, ich nehme jetzt den Petrus mal ein bisschen in Schutz. Der kommt immer so schlecht weg. Der hatte ja bei den hohen Wellen überhaupt keine Chance, Jesus zu sehen. Die Wellen waren ja viel zu hoch. Der Jesus ist ja hinter den Wellen verschwunden. Da musste er auf den Wind und die Wellen gucken. Denn erst als das nächste Wellental kam, konnte er Jesus wieder sehen. Und als die nächste Welle wieder kam, war Jesus nicht mehr zu sehen. Petrus hatte nicht durchgehend die Chance, ihn zu sehen. Er musste. Was musste er denn tun? Glauben. Er hatte doch geglaubt. Er war ja über die Bordwand geklettert. Er hatte auch geglaubt, dass es Jesus und kein Gespenst war. Er hatte doch geglaubt. Aber dann stellen sich ständig neue Wellenberge zwischen ihn und Jesus und dann sieht er, er kann ja gar nicht anders. Die Wellenberge sind da. Er kann überhaupt nicht anders als auf den Wind und auf die Wellen gucken. Aber es fehlt ihm der Glaube. Und diese Kleinglaube ist eine richtige Übersetzung. Aber ich nenne eine zweite richtige Übersetzung, die lautet Kurzglauben. Petrus, dein Glaube war zu kurz. Dein Glaube hat nicht durchgehalten. Dein Glaube hat das Wellental, die Zeit, die das gehalten. Aber als der nächste Wellenberg kam, war er zu kurz. Wir glauben doch. Ich unterstelle uns, dass wir glauben. Und wer noch nicht glaubt, dem wünsche ich, dass er das findet und sich schenken lässt. Denn Glauben muss ich immer geschenkt bekommen. Glauben ist keine Leistung. Wir machen manchmal aus dem Glauben die einzige Leistung, die wir zulassen. Wir wissen ja, wir können sowieso nichts leisten, außer Glauben. Den müssen wir nämlich leisten. Soll ich das nochmal sagen? Wir wissen, dass wir nichts leisten können, außer Glauben, denn den müssen wir doch leisten. Nein, liebe Geschwister, liebe Schwester, lieber Bruder, ihr Lieben, die ihr alle hier seid. Auch den Glauben kann man nicht leisten. Und wenn der Glaube zu kurz ist, kann ich nur sagen, Herr, mein Glaube ist zu kurz, mach ihn länger. Guck mir wieder in die Augen. Leg mir die Hand wieder auf die Schulter. Ja? Wir müssen auch den Glauben nicht leisten. Wenn wir aus dem Boot gestiegen sind und sagen, ja, ich übernehme das. Ja, ich glaube dir, dass das kein Gespenst bist. Ich glaube dir, dass du das bist. Mitten in diesem Gegenwind und Sturm. Ja, ich glaube dir das. Und dann kommt der nächste Wellenberg und es reicht nicht. Und es reicht nicht. Ist er jetzt verloren? Wir wissen alle, dass er nicht verloren ist. Aber wir wissen es, weil wir die Geschichte schon gelesen haben. In der Situation hätten wir es nicht gewusst. Der ist jetzt nicht mehr im Boot und der ist nicht bei Jesus. Hilf mir, Herr, ich muss verderben. Ich muss verderben, ich ertrink jetzt. Jetzt ist es vorbei. In diesem Sturm brauche ich mindestens ein Boot. Oder Jesus. Bei Petrus ist Panik. Panik, Todesangst. Und bei Jesus ist Geschwindigkeit. Zack, ist er da. Fass ihn an der Hand und zieht ihn raus. Ja, lieber Jesus, muss denn das wirklich alles so sein? Erst treibst du mich ins Boot und dann kommt Gegenwind und dann muss ich auch noch die Wellenberge durchstehen und mein Glaube ist hin und ich muss ertrinken. Muss das alles sein? Ja, sonst wäre es nicht so. Denn es geht darum, dass wir ein ganz, ganz schönes Leben bekommen. Im Himmel. Hier noch nicht. Hier bekommen wir manchmal ein schönes Leben, aber noch kein ganz, ganz schönes Leben. Das kriegen wir im Himmel. Liebe Geschwister, da müssen wir ja überhaupt keine Bedenken haben. Aber ich möchte nochmal eine Geschichte erzählen. Nochmal eine aus der Bibel. Darf ich? Ja, das macht man so, um wieder Aufmerksamkeit zu haben. Also ich möchte vom Turmbau zu Babel reden. Ganz kurz. Die bauen einen Turm, um mit dem Turm in den Himmel zu kommen. Die wollen ja gar nicht zu Gott. Die wollen in den Himmel. Und weil Gott genau weiß, in den Himmel kommen die ja doch nicht, kommt er. Das wird zweimal in diesem Kapitel 11 von 1. Mosebuch berichtet. Da kommt Gott zweimal aus dem Himmel auf die Erde. Weil sie ja mit dem Turm sowieso nicht in den Himmel kommen, kommt Gott aus dem Himmel auf die Erde. Wir können so viele Türme bauen, wie wir wollen. Wir kommen ja doch nicht in den Himmel. Gott kommt zu uns auf die Erde. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Gott kommt auf die Erde und zeigt uns die Gnade. Denn das Licht, das strahlende Licht, würden wir nicht ertragen. Das erträgt unser gefallener Leib nicht. Wir brauchen einen neuen Leib, den werden wir kriegen. Und dann werde ich auch dieses Licht ertragen. Ich springe heute so ein bisschen in der Bibel hin und her. Ich springe nochmal. Macht ihr nochmal einen Sprung mit? Nur einen kleinen Hüpfer. Diesmal nicht ins Alte Testament, diesmal ins Neue Testament. Petrus berichtet, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Zweiklassengesellschaft, na gut. Aber besser neue Erde als gar nichts. Dann mögen all die Großen und die ganz Großen in den neuen Himmel kommen. Hauptsache, ich komme noch in die neue Erde. Sind wir mal zufrieden, oder? Jo, gut. Ich sage euch was anderes. Gott ist immer entgegenkommend. Unvorstellbar entgegenkommend. Der kam auch auf. Die wollten ihn mit dem Turm in den Himmel, kamen nicht rein, kommt Gott auf die Erde. Sein Volk schreit und er kommt auf die Erde. Gott kommt immer auf die Erde. Er ist immer entgegenkommend. Und dann in der Offenbarung, Kapitel 21, steht, dass er, ich sage es jetzt mal so, sein Engel sagt, packt mal die Stiftshütte ein, wir gehen jetzt auf die Erde. Ja, das steht doch da. Es steht da, dass Gott auf die Erde kommt. Er kommt auf die Erde. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Soll ich es nochmal sagen? Offenbarung 21, Vers 3. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott kommt mit dem neuen Himmel auf die Erde. Dann kann es mir doch egal sein. Dann verschlingt der neue Himmel die neue Erde und dann ist die neue Erde im neuen Himmel. Das ist mir doch egal, ob ich im neuen Himmel oder auf der neuen Erde bin. Denn die neue Erde ist dann ja im Himmel. Ich will doch überhaupt nicht in den Himmel. Wollt ihr in den Himmel? Nö, will ich gar nicht hin. Wenn ich nur dich habe, sagt Asaf im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. So, und jetzt sehen wir da noch etwas. Und Jesus steigt ins Boot. Ich bin wieder bei dem Fischerboot, okay? Und Jesus steigt ins Boot und nimmt Petrus mit. Und der Sturm ist zu Ende. Einfach vorbei. Ja, genau. Hyper, mega, super heißt das heute, oder? Bei meinem geistlichen Vater habe ich gelernt, das Höchste, was man sagen kann, ist wunderbar. Hypermega wunderbar. Wenn Jesus sagt, so und jetzt komme ich zu euch ins Boot, dann ist der Sturm zu Ende. Kümmert sich Jesus? Ja, Amen, Amen. Er hat sie gesehen, als sie noch im Gegenwind waren. Er hat sie gesehen, als sie ihn absolut missverstanden haben, als sie meinten, es kommt ein Geist. Jesus hat Petrus gesehen, als er ganz langsam in den Wellen untergegangen ist. Jesus hat ihn immer gesehen. Er hat ihn immer gesehen und er hat sich immer gekümmert. Aber immer anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und darum sagt er zu mir, vertrau mir doch. Vertrau mir doch, auch wenn du es nicht verstehst. Ich habe mich bekehrt, nicht weil ich Sündenerkenntnis hatte, die hatte ich nämlich nicht. Ich hatte überhaupt keine Sündenerkenntnis. Man hat mir gesagt, Raimund, du hast ganz viele Sünden. Ja gut, dann habe ich halt viele Sünden. Da muss man um Vergebung bitten. Ja, bitte ich um Vergebung. Ja, ich mache alles richtig. Aber ich hatte keine Sünden. Aber ich wollte verstehen. Ich wollte verstehen und ich wollte nicht verstehen, wie man ein Atom spaltet, sondern ich wollte verstehen, was Gott will. Was will er denn mit mir und was will er denn? Ich wollte verstehen. Und dann hat Gott jetzt zu mir gesagt, Raimund, verstehen ist gut, vertrauen ist besser. Es gibt in der hebräischen Sprache eine ganze Reihe Worte für verstehen und für erkennen. Das eine ist eben verstehen. Aber verstehen muss ich mich immer distanzieren. Ja? Da muss ich etwas unter das Mikroskop legen. Aber um es unter das Mikroskop legen zu können, muss ich es erstmal in kleine Scheibchen schneiden. Was ich in kleine Scheibchen geschnitten habe, ist tot. Aber dann gibt es einen anderen Begriff, der wird 1. Mose Kapitel 4 gebraucht. Und Adam erkannte Eva und sie gebar. Der hat sich nicht hingestellt, 1,70 Meter groß, schwarze Haare, schöne Fingernägel, wunderbar. Der ist hingegangen, hat sie umarmt und hat sich ganz mit ihr vereint, und zwar in Leib, Seele und Geist. Und Gott will nicht, dass ich verstehe, sondern Gott will, dass ich mich umarmen lasse. Gott will dich umarmen. Er sagt, du bist jetzt auf dem See und du ruderst. Aber das musst du nicht verstehen, sondern lass dich jetzt von mir umarmen und vertrau darauf, dass es gut wird. Vertrau darauf, dass es hier auf der Erde gut wird und dass dann der Himmel kommt und dich mit der neuen Erde verschlingt und du dann in vollkommener Gemeinschaft mit mir leben kannst. Vertrau darauf. Vertrau darauf, dass Gott es gut meint. Gut, ganz tief gut. Und da will meine Frau noch was erzählen. Kommst du? Ist hier Platz?
Ich möchte euch von der Gnade erzählen, die mir im letzten Jahr widerfahren ist. Durch den Unfall hatte der Raimund eine Gesichtsfeldzertrümmerung und ich hatte eine Zertrümmerung des rechten Sprunggelenkes. Ich war damals im Rollstuhl, bin wieder rausgekommen und im letzten Jahr wurde im Juli der Leidensdruck so groß, dass ich wieder zum Arzt gegangen bin, zum Orthopäden. Der sagte mir, Sie haben überhaupt kein Gelenk mehr. Dann ging ich im September zum Professor. Ich wollte wissen, ob ich überhaupt operiert werden kann. Es waren große Ängste, große Sorgen in meinem Herzen. Aber jetzt habe ich noch was vergessen, was mir auch wichtig war. Nachdem der Orthopäde mir gesagt hat, dass ich quasi kein Gelenk mehr habe, habe ich an dem Abend bitterlich zu Hause geweint. Und dann hat Raimund gesagt, ja und, dann sitzt du halt im Rollstuhl und ich stoße dich. Das war mir aber kein Trost. Dann kamen wir Ende Juli als Kurprediger in ein Haus im Schwarzwald. Als der Raimund die erste Andacht hatte, geht die Tür des Aufzugs auf. Eine Frau sitzt im Rollstuhl und wird von ihrem blinden Mann gestoßen. Und das war für mich dann Trost. Ich bin dann im September zum Professor gegangen und habe dann Lob und Dank am 30. Oktober vor einem Jahr, inzwischen war ich wieder im Rollstuhl, die Operation gehabt. Ich habe ein künstliches Sprunggelenk bekommen. Ich habe eine Komplettkorrektur meines rechten Fußes erhalten. Dann war es so, es kam zu verschiedenen Komplikationen. Weihnachten durfte ich meinen Fuß komplett belasten. Ab Weihnachten durfte ich wieder Auto fahren. Lebensqualität. Der Professor sagte mir, jetzt sind Sie dran. Jeden Tag muss Ihr Gelenk eingelaufen werden. Ich habe angefangen, mein Gelenk zu trainieren. Es setzten Schmerzen ein, Schmerzen, die unerträglich waren. Ich bin zum Orthopäden in Deutschland. Der Orthopäde sagte, ja, Weihnachten war alles in Ordnung. Sie haben wahrscheinlich eine Knochenhautentzündung. Sie müssen da durch. Ich habe es durchgehalten. Ich habe ab Februar wieder angefangen zu arbeiten, durfte körperlich noch nicht schwer arbeiten, habe im Büro gearbeitet, in unserem Pflegeheim fürs ganze Haus die Tabletten gestellt und so kleine handlange Arbeiten gemacht. Dann kam's. Im April hatte ich die nächste Kontrolle nach einem halben Jahr. Es wird eine Röntgenaufnahme gemacht und es wurde rausgefunden, dass ich im Januar eine Spontanfraktur hatte. Das heißt, mein Bein war gebrochen. Ich bin mutig, tapfer auf meinem frisch gebrochenen Bein gelaufen. Und es ist ein Wunder, diese Fraktur ist verheilt, als wenn ich den besten Gips gehabt hätte. Jetzt möchte ich zum Abschluss sagen, ich hatte jetzt am 20. Oktober die einjährige Kontrolluntersuchung. Alle, mit denen ich zu tun hatte, waren überrascht, wie gut die OP gelungen ist. Ich habe dem Professor gedankt und ihm gesagt, Sie sind von Gott begnadet. Er hat mir den Fuß komplett korrigiert. Ich kann heute besser laufen als die letzten 25 Jahre. Ich möchte dazu sagen, ich hatte ganz große Angst, weil ich nicht vor der Operation, weil ich nicht wusste, wie geht es aus? Müssen wir in betreutes Wohnen? Müssen wir ins Altersheim? Und da bin ich zu meiner Oberin gegangen und habe sie gebeten, dass sie mit ihrer Schwesternschaft bei Gott für mich um Gnade einstehen. Und vergangene Woche war ich bei dieser Oberin und habe gesagt, Gott hat uns Gnade geschenkt. Das vergangene Jahr war durch verschiedene Tiefpunkte schwerer, weit schwerer, als ich mir je hätte vorstellen können. Aber das Ergebnis ist weit besser. Und ich kann euch sagen, aus meinem Mund, aus meinem Herzen geht täglich ein Lob und Dank an meinen Herrn.
Ja. Ich möchte noch beten. Achso, das ist das Schild. Herr Jesus Christus, du bist da, du siehst uns, du kommst zu uns und du hilfst auch. Aber so oft sehen wir dich nicht und so oft verstehen wir dich nicht. Vergib mir, vergib uns, wenn wir dann böse werden, wenn wir dann böse sind. Hab herzlichen Dank, dass du nicht aufhörst, uns nachzugehen und zu helfen und uns ans Ziel zu bringen. Ich bitte dich, dass du jetzt meine Geschwister hier segnest. Amen.